Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Es ist ja nicht so, dass Pierre-Emerick Aubameyang der Einzige ist, der eine Maske hat. Auch wir hier im Vorcheck haben Masken. Zum Beispiel der Christopher Ramm ist heute leider nicht mit dabei, aber der hat die Matthias Sammer-Maske, zieht die regelmäßig auf und sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern Meister werden, ist jetzt an diesem Spieltag nicht kleiner geworden. Oder Konstantin Eckner, der hat die Papa-Brandt-Maske, die hat er jetzt vor kurzem wieder aufgezogen und hat gesagt, nee, der Julian Brandt, der wechselt gar nicht zu den Bayern. Und ich habe zwar keine Maske, aber ich bin ja eh nur das Maskottchen dieses Podcasts. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Heute mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Hallo Konstantin.
Servus.
Auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. Der Christopher lässt sich heute entschuldigen. Konstantin, hast du deine Papa-Brandt-Maske schon wieder runtergenommen oder hast du noch auf?
Ich bin jetzt inkognito unterwegs und trage eine Hostel-Maske.
Okay, inkognito. Kennt keiner, oder ein Hotte?
Kennt keiner mehr in Deutschland.
Ja, was nimmst du mit von diesem Spieltag in die englische Woche, die wir übrigens hier im Vortrag dann nicht covern werden. Wir sind dann aber nach dem nächsten Wochenende wieder dabei. Aber was nimmst du mit in diese volle Fußballwoche?
Du hast es ja eigentlich mit deiner Einleitung schon vorweggenommen. Mätzchen, Masken, Maskottchen. Mehr nehme ich nicht mit. Die M's.
Die drei
und,
großen M's.
Natürlich, passend dazu wird die Bundesliga auch von München weiterhin dominiert.
So, es ist 13 Punkte Vorsprung. Der Christopher würde jetzt hier sagen, wir können ihn ja einfach mal zitieren, er würde jetzt hier sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern Meister werden, ist an diesem Spieltag nicht kleiner geworden. Ich meine, selbst wenn der Tabellenzweite RB Leipzig 4-0 gegen Darmstadt gewinnt, machen die Bayern noch ein bisschen gut auf, die Leipziger, an diesem Spieltag mit dem 6-0 gegen Augsburg. Ja, vor allem spannend wird es dann halt jetzt nächste Woche, unter der Woche. Klar, unter der Woche ist auch das Spiel gegen Hoffenheim vielleicht nochmal ein bisschen interessanter, aber dann nächste Woche Champions League und dann geht's auch wirklich rein in die entscheidenden Wochen. Ja, aber diese Maskottchen, die Masken, Mätzchen, Diskussionen, wie hast du diese aufgenommen? Ist das momentan auch so einfach Teil der Fußball-Bundesliga, dass sowas dann ja erstens einmal schön ja breit getreten wird, andererseits, dass es halt ja immer showiger wird, dass die Show einfach ein großer Teil dieses Geschäfts ist, schon akzeptiert oder siehst du es immer noch kritisch oder was ist deine Einstellung dazu?
Es gab mal eine Zeit, da hatte ich persönlich noch mehr Zeit, um sozusagen alles zu verfolgen, was die Bundesliga betrifft. Und da habe ich mich mit solchen Sachen noch eher beschäftigt, aber mittlerweile konzentriere ich mich dann doch lieber aufs Sportliche, um mal den Satz heranzuziehen. Nein, also es ist natürlich so, ist ganz nett, aber in meinen Augen auch schnell abgehakt dann. Also für mich persönlich zumindest. Natürlich gibt es da andere, die verfolgen das dann länger, aber für mich persönlich, ich schmunzel dann vielleicht drüber, dass es dann irgendein Maskottchen gibt, was dann auf dem Rasen herumläuft und dem Schiedsrichter eine rote Karte zeigt. Aber ganz persönlich habe ich das dann gefühlt 2 Stunden später schon wieder vergessen.
Ja, aber ich finde witzig, dass es halt dann aber doch am Montag, Dienstag, Mittwoch in den sozialen Medien online immer noch großes Thema ist und dann, ja, was ist jetzt, sind die Reaktionen drauf und was weiß ich, dann kommen irgendwelche Bilderstrecken, die größten Maskottchen, Ausraster oder was weiß ich. Und da, also ich habe so den Eindruck, gut, früher konnte man es vielleicht noch intensiver verfolgen, weil man die Zeit hatte, aber ich habe den Eindruck, momentan ist es halt einfach, ja, teilweise fast wichtiger als das, was auf den Plätzen dann passiert, also das Sportliche, weil halt einfach ja, jeder versucht, noch ein bisschen mehr rauszuziehen aus dieser Fußball-Bundesliga als den Fußball. Und damit halt mehr Leute noch mit ins Boot zu nehmen, mehr Leute damit dafür zu interessieren.
Kann sicherlich ein Grund sein. Ich hatte das jetzt auch nur gesagt, weil ich mich daran erinnern kann, als ich, keine Ahnung, 15 war oder so und es für mich nur Fußball gab, den eigenen und dann den der Bundesliga, in der zweiten Liga und dann man da habe ich zumindest alles immer aufgesaugt und auch solche Dinge. Nur wenn man dann vielleicht sich ein bisschen begrenzter damit beschäftigen muss oder zumindest ein bisschen filtern muss und das, glaube ich, würde einigen gut tun, dann gehören natürlich solche kleinen Kinkerlitzchen nicht unbedingt dazu, oder sind nicht unbedingt dafür geeignet, dass man noch mehr Zeit Opfer dafür, sondern dann finde ich es immer besser, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, was vielleicht ein bisschen von seriöser Natur ist. Das kann ja auch manchmal oder das kann ja auch immer mal etwas außerhalb des sportlichen Bereichs sein, also wenn es eben auch um Transfers geht, wenn es um Management geht, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht. Aber dann das ganze Boulevardeske, wer es mag, okay. Ist es vielleicht auch ein ganz guter Zeitvertreib für manche, dann auf Twitter oder auf Facebook oder auf transfermarkt.de im Forum sich dann noch weiter damit auseinanderzusetzen. Vielleicht bringt manche auch da einfach seinen Sonntag dann ein bisschen rum. Kann ja jeder machen, aber natürlich ist meistens nicht unbedingt jetzt so zielführend. Und über was diskutiert wird, wie gesagt, ist auch nicht in jedem Fall so weltbewegend oder so entscheidend dann für den Fortgang der Bundesliga zum Beispiel.
Ich frage mich aber doch oft auch, woher die Leute die Zeit nehmen. Weil so ein Forumsbeitrag, ein längerer oder dann irgendwie eine Twitter-Diskussion über diese Themen, die fressen doch auch irgendwie Zeit. Ich frage mich immer, ob das dann die Leute während der Arbeitszeit machen oder in ihrer Freizeit und in ihrer Freizeit nichts Besseres zu tun haben. Aber
mein Gott. Naja, machst du das nicht so? Also ich habe gedacht, während du dann für diverse Sender kommentierst, dass du dann nebenbei auch noch ein paar Forumsbeiträge schreibst.
Ja,
also
genau.
Hab ich mir das so vorgestellt.
Während meines Radiokommentars gleichzeitig Fußball schauen, gleichzeitig reden und dann noch irgendwie einen langen Forumsbeitrag irgendwie.
Da hast du mal einen zweiten Laptop daneben, wo du dann ein bisschen einfach mal schnell
schreiben und
nachschaust, was im 68 München Forum zum Beispiel los ist.
Genau, und natürlich immer unter der Gürtellinie, natürlich, kennst mich ja, immer unter der Gürtellinie.
Na, wir wissen ja alle, dass du schon, dass es verschiedene Fetzi-Accounts gibt, die schon gesperrt wurden in den Jahren vor. Und wenn du jetzt mittlerweile bei Fetzi 77 angekommen bist.
Ich bin bei Fetzi 6 jetzt mittlerweile, genau. Ich habe bei 100 von oben nach unten angefangen. Der nächste wäre wirklich Fetzi 5. Okay. Schon langsam geht's gegen 0. Aber so weit wird es nicht kommen. Sollen wir über Fußball ein bisschen reden?
Tun wir das nicht schon?
Ja.
Ich hatte gedacht, das ist das Einzige, was es im Fußball noch gibt. Okay. Massenverkauf von diversen Sportartikelherstellern zum Beispiel.
Ja, genau.
Nee, aber, wollen wir über die Qualität des Produkts sprechen?
Was ich mir halt schon denke, ist ein Grund natürlich auch dafür, dass eben solche Randthemen dann noch ein bisschen breiter getreten werden, ist halt auch, dass die Liga halt, vor allem was das Rennen um die Meisterschaft in dicken Anführungsstrichen anbelangt, nicht mehr interessant ist. Und man braucht irgendwie einen anderen Dreh. Also das glaube ich schon. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt, den man dann sicherlich aus diesem Wochenende mitnehmen kann. Spitzengruppe gibt's ja nicht, aber die Bayern und dahinter dann Leipzig, Hoffenheim, Dortmund. Dann kommt das Mittelfeld und das geht ja eigentlich bis zum Relegationsplatz. Dieses Mittelfeld. Also das ist natürlich auch noch was ich wieder mal mitnehme und bei der Partie, die ich gesehen habe, Hamburg SV gegen den 1. FC Köln, hat sich das auch relativ wieder deutlich gezeigt, dass dieses Mittelfeld der Fußball-Bundesliga halt sehr breit ist. Sollen wir als erstes über dieses Spiel sprechen oder soll ich dir sagen, was ich gesehen habe und was ich denke?
Können wir gerne tun, nur ich wollte noch ganz kurz einen Punkt anfügen. Einfach. Ja. Du sprichst ja davon, dass es vielleicht aktuell sportlich wenig zu diskutieren gibt. Und das ist natürlich, das hat nicht nur damit zu tun, dass das Meisterschaftsrennen wieder einmal im März entschieden war, sondern auch einfach, es gibt auch ansonsten wenig Stories aktuell in meinen Augen. Also Dortmund ist so ein bisschen im gehobenen Mittelmaß aktuell. RB Leipzig, der Hype ist natürlich auch leicht verflogen, wo man noch Zweiter ist, aber nach dem leichten Einbruch ist da jetzt auch nicht mehr so die große Story. Dass Nagelsmann und Hoffenheim eine gute Saison spielen, das wurde jetzt auch auserzählt. Dann gibt es ein breites Mittelfeld, wo jetzt keiner direkt herausragt. Leverkusen war vielleicht mal ein bisschen ein Thema gewesen, aber da hat man jetzt einen Trainerwechsel und die schwimmen weiterhin im Mittelfeld, also auch da keine große Story. Darmstadt, der erwartbare 18. ist 18. Hamburg ist wieder mal im Abstiegskampf, das ist auch keine Story mehr. Das ist Bundesliga-Alltag. Also über was sollen wir eigentlich noch diskutieren?
Ja,
also zumindest was die Bundesliga betrifft, ist alles wie gehabt oder wie man es erwarten konnte, mehr oder weniger. Und wenn es was Spektakuläres gab, dann wurde das auch schon ausdiskutiert oder auserzählt. Da ist jetzt sogar die zweite Bundesliga mit Mannschaft wie Union Berlin noch etwas spannender. Aber was die Bundesliga betrifft, also ich sehe jetzt auch aktuell gar nicht so den großen Gesprächsstoff. Es gibt keine riesigen Sieges- oder Niederlagenserien, es gibt keine großen Kontroversen um Trainer oder Manager oder Spieler. Also es ist schwierig.
Ja, es gibt dann immer so kurze Storys. Ja. Also jetzt Werder zum Beispiel aktuell und so kurze Erfolgsgeschichten. so ein kleiner Run oder mein FC kann man vielleicht auch immer noch mit dazu nehmen, immer noch auf Platz 6. Aber das Ding ist halt, grundsätzlich geht es halt in erster Linie mal in der Bundesliga darum, wer wird Meister? Und die Frage ist zwar theoretisch noch nicht beantwortet, aber praktisch ist das ja klar mit bei 13 Punkten Vorsprung der Bayern auf Leipzig.
Genau, also entweder halt keinen, wer wird Meister.
Genau, und alles andere. Also,
oder wer steigt ab? Also, oder es würde eben irgendwie eine Mannschaft wie Schalke im Abstiegskampf stecken.
Ja.
Das wäre auch eine große Story.
Aber, aber Abstiegskampf habe ich so.
Sechs und spielt eine solide Saison, füllt man natürlich auch die Schlagzeilen heute nicht mehr.
Ja, genau. Und das andere ist, also Meisterschaftsrennen, das ist halt, denke ich mal, der Kampf an der Spitze, den kannst du länger verfolgen und alles andere, so, wer wird denn jetzt Vierter oder wer kommt in die Europa League oder wer landet auf den Abstiegsplätzen oder aktuell wird es wohl so sein, wer landet auf dem Relegationsplatz. Das ist halt eine Geschichte für die letzten, ich sag mal, 3-4 Spieltage, maximal 4 Spieltage. Und da sind wir halt jetzt noch nicht. Insofern, also klar wird es dann nochmal interessant. Und es kann ja tatsächlich sein, dass irgendwie so 4-5 Mannschaften dann die letzten Spieltage eben gegen den Relegationsplatz, nicht gegen den Abstieg, aber gegen den Relegationsplatz kämpfen und halt 3-4 Mannschaften zumindest nochmal um die Europa League. Und dann ist die Frage, wer wird Dritter, wer wird Vierter? Aber das ist halt wirklich eine Frage, die an den letzten Spieltagen beantwortet wird und da halt dann auch noch spannend ist. Ich kann jetzt keinen nicht groß Hype machen, boah, Dortmund jetzt wieder auf 4 abgerutscht, Katastrophe, 1 Punkt Rückstand auf die TSG Hoffenheim, 8 Spieltage vor Schluss.
Absolut, und andererseits, gerade im Abstiegskampf, sagen wir mal, Hamburg kommt auf den Relegationsplatz, ist keine große Überraschung mehr. Rutscht Ingolstadt auf, oder rutscht Augsburg auf den Relegationsplatz, keine große Überraschung. Steigt Darmstadt direkt ab mit 10 Punkten Abstand, keine große Überraschung. Rutscht Bremen nochmal unten rein, keine riesige Überraschung. Also es ist auch nicht so, dass in dieser Saison jetzt irgendwie die großen Überraschungen dabei sind, wie vielleicht mal so eine Saison, wo dann Stuttgart auf einmal abgestiegen ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Das sehe ich eben aktuell nicht, weil Hamburg und Bremen, Augsburg, das sind jetzt alles Mannschaften, die konnte man irgendwie auf den Positionen erwarten. Ingolstadt und Darmstadt sowieso. Deshalb, also es gibt eben auch nicht so diesen riesen Krisenclub, der jetzt irgendwie da unten drin zum Beispiel steckt, wenn man jetzt mal auf den Abstiegskampf schaut. Und Europapokal, dass Hertha in die Europa League kommt, ist jetzt auch keine große Story. Ich meine, die haben letzte Saison gut gespielt, die sind diese Saison wieder solide. Okay, also ist jetzt nichts Spektakuläres irgendwo.
Ja, und alle anderen, die vielleicht noch eine Story sein könnten, wie zum Beispiel SC Freiburg auf Rang 6 oder 5, dann hängen halt immer so 2-3 Punkte hinter den Europa-League-Plätzen. Also wenn Freiburg jetzt, also das wäre ja auch so eine potenzielle Story jetzt für die nächsten Wochen, wenn die nochmal, ja, 2-3 Siege in Folge mal holen würden und wirklich dann Fünfter oder Sechster wären. Aber die halten sich halt konstant irgendwie auf 8, 9, 10. Und dann ist es halt auch keine Story. Dann kannst du nur wieder mal sagen, wow, das ist sehr, sehr ordentlich, was Freiburg macht. Aber sehr, sehr ordentlich füllt halt auch keine Schlagzeilen.
Nee, also wir müssen wahrscheinlich dann, wenn man wer die Schlagzeilen füllen muss, der muss dann darauf hoffen, dass eine Mannschaft wie Leverkusen zum Beispiel nochmal unten reinrutscht oder so. Die sind ja noch 4 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Irgend sowas. Das füllt dann womöglich eine Schlagzeile.
3 sind es aktuell ja sogar nur noch. Hm? Also 3 Punkte sind ja sogar aktuell nur noch.
Ja, du hast recht, ja.
Also das wäre natürlich dann schon mal eine Geschichte, ja, wenn Leverkusen.
Genau, bei Bayer Leverkusen kann. Natürlich, die sind ja eher in die Saison gegangen mit der Erwartung, man kämpft vielleicht womöglich um die Vizemeisterschaft oder zumindest um die ersten 4 Plätze.
Ja.
Das wäre was. Aber wie gesagt, ansonsten aktuell ist Augsburg auf dem Relegationsplatz, Mainz ist davor, Hamburg auf 14. Keine Überraschung. Also überhaupt keine Überraschung.
Hamburg gegen Köln war vor der Partie 6 gegen 16, 10 Punkte Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Und das ist eben auch, glaube ich, sehr verdeutlicht, nochmal für den Zustand der Liga, dass eben 10 Punkte zwischen dem 6. und dem 16. lagen. Aktuell sind es jetzt zwischen Köln und Augsburg nur noch 8. Und das zu so einem späten Zeitpunkt in der Saison. Zuletzt vor 10 Jahren waren es weniger Punkte vor diesem Spieltag zwischen 6 und 16. Also das Mittelfeld ist tatsächlich ja sehr, sehr breit beziehungsweise sehr, sehr dicht zusammen. Und das Spiel ja dann auch aus meiner Sicht auf Augenhöhe. Führungstreffer für die Hamburger. Nikolai Müller, Vorarbeit von Woods, der sich da relativ leicht im Zweikampf gegen Maro durchgesetzt hat. Ausgleich Jojic, nach Flanke Clemens, mal nicht Modest, aber er war in der Nähe, hat zumindest mal Papadopoulos auf sich gezogen und dann war Jojic frei, macht den Kopfballtreffer und dann hinten raus halt in der Nachspielzeit der viel umjubelte Siegtreffer von Luis Holtby zum 2:1, nachdem einmal Horn sehr, sehr gut pariert hatte und dann irgendwie den Ball nach vorne wegpatscht und Holtby am Ende dann nach der Vorlage von Gregoric mit dem Siegtor. Ja, so ein paar Punkte, die mir jetzt in den letzten Wochen aufgefallen sind bei den beiden Mannschaften, auch in dem Spiel dann wieder offensichtlich waren. Zum Beispiel, Konstantin, die mangelnde Stabilität des ersten FC Köln in der Defensive. Wieder zwei Gegentore. Also die Defensive war in der Hinrunde wirklich sehr, sehr gut. Jetzt schaffen sie es nicht mal zu 1 oder sogar zu 0 zu spielen. Viel zu viele Gegentore in den vergangenen Wochen. 1:2 jetzt gegen HSV, vorher 4:2 gegen Hertha BSC, vor der Länderspielpause auch zwei Gegentore, 2:2 Ingolstadt, 0:3 Bayern, 1:3 RB Leipzig. Also immer mindestens zwei Gegentore und dann in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Spielen sind es 12 Gegentore, was natürlich zu viel ist. Gleichzeitig vorne ja, hat man halt Modest, der immer gefährlich ist. Jetzt in dem Spiel war aber die Frage, wie kriegt er die Bälle? Nachdem Risse und Bittencourt ja schon länger ausfallen, jetzt auch Osako in dem Fall nicht mit dabei. Der war ja in den vergangenen Wochen dann der Zuarbeiter, ganz wichtiger Spieler. Ich finde, Köln hat ganz gut angefangen, schnell über die Flügel gespielt, wie eigentlich so oft oder meistens. Und dann aber auch ja in der Offensive abgebaut. In der zweiten Halbzeit war es ja ein Spiel auf sehr, sehr mäßigem Niveau. In der ersten Halbzeit war zumindest noch Tempo drin. Ich finde, der Gegentreffer zum 1:0 durch Nikolai Müller, das war ein kurz ausgeführter Freistoß auf der linken Seite, dann ein Chipball auf Bobby Wood, der geht dann eigentlich ja fast problemlos vorbei an Maro, also symptomatisch für die Defensivschwäche des ersten FC Köln. Also das war schon ein leichtes, einfaches Gegentor, was sie da kassiert haben. Und auf der anderen Seite, der HSV, ja, eigentlich in der Rückrunde, abgesehen mal von dieser Klatsche gegen die Bayern, mehr als ordentlich punktet, ist zu Hause jetzt lange ungeschlagen, seit 7 oder 8 Heimspielen nicht mehr verloren. Und da ist auf einmal die defensive Stabilität da. Also klar, 8 Gegentore gegen die Bayern, die tun weh auch fürs Torverhältnis. Aber die anderen Ergebnisse waren ja wirklich gut beim Hamburger SV und da hat es die Gegentore nicht gegeben. Jetzt auch 1 gegen Köln, gut hinten raus in der Nachspielzeit mit vielleicht ein bisschen Glück dann auch diesen Treffer gemacht. Aber Konstantin, schau dir die anderen Ergebnisse an. Das Hamburger SV 0:0 gegen Eintracht Frankfurt, 2:1 Gladbach, 1:0 Hertha BSC. Dann eben Pokal raus gegen Gladbach, okay, 0:8 gegen die Bayern, aber davor dann auch nochmal 2:0 gegen RB Leipzig und gegen Bayer Leverkusen. Also defensiv solide und nach vorne, ja, als vielleicht nicht stürmisch, aber es reicht für den 2-1-Sieg gegen Köln und der war jetzt auch wichtig, weil die nächsten Gegner Dortmund, Hoffenheim und das aktuell sehr starke Werder Bremen sind. Also der HSV arbeitet sich erstmal raus da hinten, beziehungsweise weg vom Relegationsplatz. 1 Punkt Vorsprung, also rausgearbeitet haben sie sich nicht. Ja, das sind so meine Eindrücke zu dieser Partie. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch was ergänzen willst, beziehungsweise ja, dich äußern willst zu dieser defensiven Stabilität des Hamburger SV, aber auch zu den defensiven Problemen des ersten FC Köln. Ausreichend bar sind die Kölner natürlich auch in der Offensive. Modest oder fast nichts. In dem Fall macht jetzt Jojic das Tor. Aber wenn Modest nicht trifft, was ja selten vorkommt, aber wenn er nicht trifft, dann hat der FC halt ein Problem. Und trotzdem stehen die Kölner weiterhin auf dem 6. Tabellenplatz und auch das ist dann wieder symptomatisch vielleicht für die Liga oder für das Mittelfeld der Liga, dass halt dann trotzdem keiner da vorbeispringt. Zum Beispiel Eintracht Frankfurt hat ja die Möglichkeit dann am Abend, spielt aber 0:0 gegen Gladbach oder auch ja, Freiburg, Schalke, Gladbach eben, Leverkusen, die dahinter stehen, gewinnen halt dann auch nicht. Und dann bleiben die Kölner 6., obwohl sie halt verlieren in Hamburg.
Das Problem ist wahrscheinlich, dass man als 1. FC Köln aktuell eben direkte Konkurrenten wie Eintracht Frankfurt nicht unbedingt fürchten muss, weil die auch ihre Probleme haben. Deshalb hängt man ja auch, oder der 1. FC Köln befindet sich ja seit, ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, ich bin mir ganz sicher, seit dem Spieltag 3 oder die waren zwischen Spieltag 13 und 23 oder so auf Platz 7 Und sie ist auf Platz 6. Ich glaube, die Zahl vorher, die ich jetzt genannt habe, stimmt nicht ganz, aber es war zumindest ein sehr langer Zeitraum, wo sich nichts getan hat, tabellarisch, für den ersten FC Köln. Jetzt sind sie einen Platz weiter oben und selbst nach einer Niederlage ändert sich da erstmal nichts, weil eben die Konkurrenz, wie gesagt, nicht unbedingt furchteinflößend ist. Ich kann da wenig ergänzen. Ein Problem beim ersten FC Köln, defensives, gerade bei Flügelangriffen, wird nicht so kompakt verschoben, beziehungsweise man schiebt schon mit den Außenspielern hin zum Ball, aber die Räume dann nach innen werden nicht unbedingt immer so konsequent geschlossen, was sich doch gegen einige Mannschaften dann negativ auswirken kann. Ansonsten natürlich auch übliche Probleme, dass teilweise lange Bälle inzwischen in den Raum nicht optimal verteidigt werden. Das hat dann auch ein bisschen was mit Intensität zu tun. Offensiv, klar, Modest ist nicht nur Abschlussspieler, sondern auch Zielspieler. Obwohl Osako zum Beispiel auch jemand ist, der da schon seinen Beitrag leisten kann, aber es hängt doch einiges vom Modest ab, der trotz seiner guten Leistung diese Saison nicht immer, sagen wir mal, immer die Top-Leistung abrufen kann. Also bedeutet er, in manchen Spielen ist er dann eben nicht so eingebunden und dann fällt das schon sehr auf und fällt dann auch sehr stark ins Gewicht. Zu Hamburg nur ganz kurz zwei Anmerkungen. Einerseits offensiv profitieren sie schon natürlich klar von Bobby Wood, beziehungsweise auch von dieser Strategie, dass man viele lange Bälle nach vorne schlägt, um dann Ablagen zu erzeugen. Man hat eben mit Bobby Wood, Lasogga als Ersatz, zwei bulligere Mittelstürmer und dahinter dann explosive, zum Teil quirlige oder auch trippelstarke Offensivspieler wie im Kostic oder auch Nikolai Müller, die ein gewisses Tempo haben, die aber auch im Gegenpressing eben aufgrund dieser Explosivität Zweikämpfe gewinnen können, beziehungsweise den Ball eben gewinnen können, wenn dann der lange Ball vorn reingeschlagen wird. Defensiv hängt beim HSV eben sehr viel von der Besetzung der Doppelsechs ab. Da gibt es immer wieder personelle Wechsel. Auffällig dabei, dass eben vermehrt auch Außenverteidiger wie Ostrzelek, wie Sarkai oder wie auch Wallace zum Einsatz kommen, weil die Doppelsechs viel Raum abdecken muss und man da laufstarke, sprintstarke Spieler braucht und es sich deshalb auch anbietet, dass man eben auf Flügelverteidiger zum Teil setzt, die ja von Grund auf eine große Reichweite haben. Was sie auf dem Flügel brauchen, können sie dann auch auf der Doppelsechs einsetzen. Wenn dann noch mehr oder weniger die Technik oder auch der Spiel-IQ im Aufbauspiel stimmt, dann ist das ein Konzept, was man umsetzen oder was man benutzen kann, was der HSV auch macht. Und das fällt auch auf. Also hinter dieser Viererlinie, die man vorne hat, gibt es dann eben zwei, das ist ein bisschen populärer Begriff, zwei Abfangjäger. Und da eignet es sich schon, dass man eben auf Spieler wie Sarkai oder auch Wallace setzt. Jetzt gegen Köln war es, glaube ich, Wallace und Gideon Jung, der ja auch ein Defensiv-Allrounder ist, der auch als Innenverteidiger zum Einsatz kommen kann, der ein bisschen mehr körperliche Stabilität dann auf die Doppelsechs bringt, was aber auch funktioniert. Also insgesamt HSV nicht unbedingt jetzt weltbewegend taktisch, aber ganz, sagen wir mal, zumindest was simple Dinge anbetrifft, ganz gut aufgestellt im Moment.
Ja. Ja, und halt auch, also Papadopoulos ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung gewesen, hat jetzt auch wieder in dem Spiel zwei gefährliche Kopfbälle nach Ecken gehabt. Das war echt auffällig, dass Holt wieder, glaube ich, hochgeschaut hat bei den Ecken oder Müller, je nachdem, wer halt die Standardsituation getreten hat, wo ist der Papadopoulos, und genau da kam der Ball halt hin. Und jeder wusste auch bei den Kölnern, aber trotzdem kam Papadopoulos durch seine Wucht, durch seine Sprungkraft, auch durch sein gutes Timing einfach beim Kopfball an den Ball. Er mit Mavra jetzt wieder vereint da in der Innenverteidigung. Mavra, ja, der Ex-Kölner, ich würde es nicht nur an ihm festmachen, dass die Kölner jetzt in der Rückrunde nicht mehr so stabil sind in der Defensive, aber es ist schon auffällig, dass der halt weggeht, obwohl er keine Minute verpasst hat. Jetzt beim HSV die Defensive stabiler wird und bei den Kölnern nicht mehr so stabil ist. Offensiv habe ich angesprochen, Wood, da bin ich absolut bei dir. Für Kopfballverlängerungen, über die Flügel hat er das Tor vorbereitet, aber auch für den Abschluss dann wichtig. Und halt ein Luis Holtby, der kämpft, rackert, wie wir wissen, Fußball spielen kann, und wer den Jubel gesehen hat, dem auch sehr gefallen hat, der weiß auch, dass er eben da auch mit dem Herzen auf jeden Fall bei der Sache ist. So viel zur Partie Hamburg SV gegen den 1. FC Köln. Was ist denn das Spiel, das du also am intensivsten verfolgt hast am Wochenende?
RB Leipzig gegen Darmstadt 98. Vor allem auch auf spielverlagerung.de kann ich nur sagen, ist auch noch eine Analyse dazu erschienen. Also wer die nachlesen möchte, kann das gerne tun. Wo ich vor allem darauf eingehe, wie RB Leipzig sich im Spielaufbau präsentiert hat, aber auch was Darmstadt versucht hat. Man kann das, natürlich die Rollenverteilung war klar, man kann das einfach zusammenfassen. RB Leipzig musste das Spiel machen, wie man so häufig sagt, weil sich Darmstadt natürlich eher zurückgezogen hat, beziehungsweise versucht hat, über Umschaltspiel zu kommen oder eben im eigenen Aufbau dann die langen Bälle zu schlagen. Leipzig selber hat es eigentlich geschafft, über eine ganz gute Zirkulation im Aufbau und eine gute Bewegung der Achter. Muss man vielleicht noch anmerken, gegen Werder Bremen in der Vorwoche hat man 3-4-3 gespielt, das erste Mal Dreierkette. Jetzt ging es zurück zum 4-3-3, das auch noch nicht so häufig zum Einsatz kam. Es war das dritte Mal in dieser Saison, weil vorher gab es ja immer dieses 4-2-2-2, was eigentlich immer eingesetzt wurde. Jetzt eben in dem Spiel gegen Darmstadt wieder 4-3-3 mit Demme und Keita auf der Doppel-8. Und die beiden haben auch weniger ihre Position gehalten, als vielmehr eben sehr stark verschoben, Halbräume überladen, sich fallen lassen. Gerade Demme hat sich fallen lassen, hat sich nach vorn bewegt, immer in die Lücken. Und das hat eben sehr gut funktioniert gegen passive Darmstädter. Gerade wenn eben Keita und Demme in den Halbraumlücken, also zwischen den Mittelfeldspielern positioniert waren, zwischen den Darmstädter Mittelfeldspielern positioniert waren, dann kamen Pässe von Compeer, von Orban oder auch von Ilsanker, kamen dann oftmals präzise an. Und daraus konnte man dann sehr schnell eben Tempoangriffe schaffen. Das ist ja optimal dann für Leipzigs Angriff, wenn dann ein bisschen Tempo reinkommt hin zum gegnerischen Strafraum. Das war auch möglich. Und das Zusammenspiel eben, wie gesagt, Keita, Demme plus dann die drei Angreifer, Forsberg, Sabitzer und Oliver Burke, der gespielt hat, weil Werner ja auch aktuell verletzt ist. Das hat dann schon funktioniert, aber auch Darmstadts Abwehr gewissermaßen überfordert. Individuell natürlich sowieso komplett unterlegen. Wenn man da nicht die Räume schließt, dann wird es problematisch.
In dem Fall dann no Werner, no problem, aber das gilt wahrscheinlich gegen die meisten anderen Bundesligisten nicht, oder? Oder hast du da jetzt auch gesehen in dem Spiel, dass man einen wie Timo Werner auch durchaus mal gegen einen stärkeren Gegner kompensieren kann, einen Ausfall von Timo Werner?
Ja und nein. Ich halte von Oliver Burke sehr viel. Allerdings, jetzt kommt ein bisschen ein großes Aber, was einerseits hier im Spiel auffällig war und was dann auch gegen größere Gegner noch auffälliger sein wird. Einerseits, und das hat er selbst schon bestätigt vor einiger Zeit, seine Defensivarbeit ist einfach noch nicht so on point. Das merkt man natürlich. Und andererseits würde es den Leipziger Spiel, wenn man jetzt zum Beispiel 4-3-3 spielt, schon gut tun, wenn Werner zentral wäre und dann vielleicht Sabitzer rechts oder eben Burke rechts. Aber Sabitzer zentral funktioniert schon gegen Darmstadt und vielleicht auch gegen den einen oder anderen Gegner, weil Sabitzer kann sich zurückfallen lassen, ist dann mehr wie ein Zehner. Das funktioniert schon, aber Werner bringt dann nochmal mehr ins Spiel eigentlich. Gerade wenn dann eben Schnellangriffe funktionieren, ist er ja derjenige, der hinter die Linie läuft und aufgrund seines Tempos nicht zu stoppen ist, weil er quasi Speed hat auf Aubameyang-Level. Und in dem Sinne, welcher Verteidiger soll da dann mithalten? Also wenn es Leipzig schafft, Tempo ins Spiel zu bekommen, dann ist Werner natürlich die perfekte Waffe. Burke hat auch sehr, sehr hohes Tempo, aber ist noch nicht ganz so clever darin, es einzusetzen. Ich sehe einfach das Potenzial, das er hat, und ich glaube auch, dass es natürlich schon dann der nächste Schritt sein wird für Leipzig, ihn dann weiterzuentwickeln als weitere Waffe im Angriff, weil die Zeit von Selke läuft ab. Der saß auch jetzt komplett auf der Bank, hat sich ja auch schon zu einem möglichen Prämienwechsel geäußert, was nicht so gut ankam in Leipzig. Und deshalb ist da, dessen Tage sind wahrscheinlich gezählt. Da wäre es natürlich gut, wenn man ein Top-Talent wie Burke aufbaut. Und ansonsten, was auch noch auffällig war und was Leipzig zum Verhängnis werden könnte in den nächsten Spielen, wenn sie gegen Mainz und Leverkusen zum Beispiel antreten, die schon noch ein bisschen offensiv stärker sind als Darmstadt, dass man eben beispielsweise die Flügel nicht so gut verteidigt hat. Gerade eben den linken Darmstädter Flügel, weil da hat sich Holland immer sehr früh nach vorn bewegt, da kamen lange Bälle auf Holland beziehungsweise auf Heller. Und Bernardo, der Rechtsverteidiger, war zum Teil dann allein auf sich gestellt gegen Heller und Bernardo. Birk stand vorn, hat an der ersten Pressinglinie mitgespielt und Keita stand nicht immer perfekt. Das hatte man also so dann taktisch auch nicht so gut gelöst. Lag jetzt weniger an Birk, dass der vielleicht keine Lust hatte auf Defensivarbeit, sondern er musste ja an der ersten Pressinglinie spielen. Also das war sah wie eine ganz klare taktische Vorgabe aus, weil er wiederum den gegnerischen Verteidiger zustellen sollte. Das muss man dann taktisch schon noch ein bisschen besser lösen, weil die Darmstädter kamen dazu einigen Gelegenheiten. Es ergaben sich nicht immer Torschüsse, aber man hat gesehen, wenn da vielleicht der letzte Pass oder ein Kontakt ein bisschen präziser ist, dann kommt ein Torabschluss zustande. Und andere Gegner, Leverkusen oder Mainz, schaffen es dann vielleicht auch, da Torabschlüsse zustande zu bekommen. Und auch obwohl Leipzig früh mit 1-0 in Führung ging, hatte Darmstadt bis zum Seitenwechsel, bis zur Halbzeitpause noch die Möglichkeit auszugleichen, einige Male eigentlich. Mhm. Also für weitere Aufgaben muss dann Leipzig trotzdem noch daran arbeiten, weil ja auch in letzter Zeit ja doch viele Gegentore kassiert wurden. Und auf der anderen Seite man offensiv nicht ganz so effektiv war. Das 4-0 war jetzt der Ausreißer nach oben in dieser Rückrunde.
Ja, was sagst du denn insgesamt zu Darmstadt, zur Leistung von Darmstadt 98? Früher Rückstand, hast du gesagt, zur 11. Minute Keita. Und dann ja eine Umstellung auch von Frings, der da früh gewechselt hat nach gut 20 Minuten. Kamavuaka gebracht hat. Es gab dann Chancen, also so deutlich, wie es jetzt das Ergebnis vermuten lässt mit dem 4-0, war es dann zumindest mal in der Phase zwischen ja so 20. und ja, wann fiel es 2-0, so um die 70. rum, schon Forsberg, 67. genau, so deutlich war es dann auch nicht, oder?
Es war nicht so deutlich zwischen der 20. und der 45. Minute. Zur Halbzeitpause hat Hasenhüttl auch umgestellt, hat Birk ins Zentrum gezogen, Sabitzer auf rechts gestellt und die Flügelstürmer, also Sabitzer und Forsberg, damit beauftragt, sehr frühzeitiger zurückzurücken. Und bis zum 2-0, also zwischen Halbzeitpause und den 2-0, kam Darmstadt zu keinem einzigen Schuss mehr. Also hat Leipzig dann schon auch in der zweiten Halbzeit es geschafft, stabiler zu stehen und gleichzeitig immer wieder Umschaltangriffe zu starten. Die Umstellung von Frings hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass Fedetzky nicht so gut mit Forsberg klarkam. Ist natürlich auch eine sehr undankbare Aufgabe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da noch ein anderer Grund vorlag. Die Umstellung, gut, man hat dann eben Sam von der 10er-Position auf rechts gezogen und Sirigu dann auf die Rechtsverteidigerposition, der ist dann später noch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Hat jetzt auch nicht so viel bewirkt. Also die Probleme bei Darmstadt im Pressing lagen eher, auch in dem Fall eher im taktischen Bereich. War einfach so, wie man angelaufen ist, auch im individualtaktischen und gruppentaktischen Bereich, so wie man anlief, konnte das zum Teil nicht funktionieren. Auffällig war vor allem, dass die beiden Flügelstürmer immer mal wieder rausgerückt sind und sich dadurch dann Räume geöffnet haben dahinter. Das heißt, vorn standen Sam und Shiplock als erste Pressinglinie. Leipzig spielt um die erste Pressinglinie rum mit drei Spielern. Also wenn Ilsanker zum Beispiel zwischen den beiden Innenverteidigern stand, dann steht also der Innenverteidiger dann breit neben dem Pressingblock Darmstadts. Dann denkt der Darmstädter Flügelspieler oder dann sieht er, dass eben er müsste rausrücken in dem Fall, rückt raus. Natürlich erfolgt das immer verzögert und dann gibt es schon den Ball in den Halbraum zu Demme oder Keita oder auch Forsberg. Heißt, dann ist eigentlich schon alles fast alles zu spät. Dann auf einmal ist Platz da, dann kommen die RB-Spieler ins Rollen, die alle sowieso schnell sind und dribbelstark zum Teil eben gerade Forsberg. Und dann hat eben Darmstadt sehr wenig oder kann sehr wenig ausrichten. Und dann ist es auch egal, ob da Fedetzky Rechtsverteidiger ist, Sirigu oder ob da nun Zulu im Zentrum steht oder wer auch immer. Also das ändert dann wenig, weil diese Mannschaft ist natürlich, also RB Leipzig, wenn einmal mit Tempo auf die gegnerische Abwehr zulaufend ist, von fast jeder Abwehr nur schwer zu stoppen.
Gibt es einen Spieler, den du bei RB Leipzig rausheben würdest, hat man in dem Spiel gesehen, wer so für das Leipziger Spiel, vielleicht auch für diese spezielle Spielweise gegen einen defensiven Gegner am wichtigsten ist, und würdest du ja auch bei Darmstadt einen finden, den du rausheben könntest, den du positiv bewerten würdest?
Bei Leipzig Diego Demme, wie immer. Also Keita auch, aber Diego Demme ist schon sehr entscheidend. Und weil eben sowohl defensiv als auch offensiv oder beziehungsweise jemand, der kann tief im Aufbau spielen, der kann höher spielen, der ist im Kombinationsspiel im Angriffsdrittel selbst mittlerweile sehr stark. Also kann auch die Doppelpässe mit Cater am gegnerischen Strafraum spielen. Mhm. Was natürlich auch nochmal ein bisschen noch mehr offensiven Druck bringt. Ja, da fragt man sich, was er nicht kann. Dann ist er laufstark. Und jemand, der sich auch eine gute, sagen wir mal, Mentalität ausstrahlt. Was will man von einem Sechser, Achter noch mehr?
Vielleicht
fällt mir jetzt wenig ein.
Vielleicht der Unsung Hero der Saison bis jetzt, denn ich habe so den Eindruck, in der öffentlichen Wahrnehmung ist er nicht so hoch angesiedelt.
Nein, das Interessante ist, ich war ja selbst immer, kein Zweifler in dem Sinne, nur ich hatte immer gedacht, okay, Demme ist jemand, der ist wertvoll für die Mannschaft, ein guter zwölfter Mann, aber man wird wahrscheinlich für die sechs noch jemanden holen und er wird dann verdrängt werden. Das war immer so meine Vorstellung. Mhm. Weil ich eben doch gesehen habe, okay, er kam aus der dritten Liga oder ist dann mit hochgekommen, hat hier und da kleine Mängel. Wie gesagt, offensiv war eben in den letzten Saisons nicht ganz so stark, aber jetzt, er steigert sich auch enorm. Das ist eben Wahnsinn eigentlich. War er ja auch, ich meine, das ist ja keine 20 mehr, ist ja auch zumindest im Fußballeralter ein bisschen dann schon ein bisschen älter zumindest. Und da erwartet man nicht unbedingt immer diese Sprünge dann gerade hin in die erste Liga, was ja schon nochmal ein Sprung ist von der zweiten auch. Aber das ist ihm gelungen. Und als ich ihm gesagt hatte, er ist wahrscheinlich der gute zwölfte Mann und Leipzig wird dann Ausschau halten nach einem anderen Sechser noch, habe ich von Leipzigern oder von Leipzig-Fans dann immer online gesagt bekommen, nein, also Demme wird immer unterschätzt und der wird auf alle Fälle Stammspieler bleiben. Und so ist auch gekommen. Weil eben er nochmal den Sprung gemacht hat. Also das muss ich auch sagen. Ich meine, der Demme von letzter Saison oder von vorletzter Saison, der würde jetzt nicht unbedingt jetzt so brillieren in der ersten Liga. Aber, und das kommt natürlich hinzu, jetzt ist Cater neben ihm. Cater ist das Mittelfeldjuwel, jemand, der langfristig entweder mit RB Leipzig dann, ich weiß nicht, ins Champions League Halbfinale kommt oder eben zu einem anderen großen Verein nach England oder zu den Bayern wechselt oder nach Spanien, wo auch immer hin. Also jemand, der auf alle Fälle noch in den nächsten Jahren von sich reden machen wird. Das war jetzt irgendwie Quatsch. Und da ist Demme dann ein bisschen überschattet auch einfach, glaube ich. Aber du hast vollkommen recht, der ist eigentlich der Unsung Hero der Saison, weil eben vieles auf alle anderen bei RB Leipzig schaut, beziehungsweise wenn die Mannschaft von außen betrachtet wird, dann schaut jeder eben auf Trippler Forsberg oder Torschütze Werner, Juwel Cater und wer schaut dann schon noch auf Demme? Da ist dann einfach wenig Platz auf der Bühne, um noch sozusagen ein bisschen Spotlight abzubekommen. Deshalb ist das schon, stimme ich dir absolut zu. Und du hast es noch gefragt, bei Darmstadt,
genau.
Da, nur ganz kurz, Hamid Altintop, würde ich sagen. Mhm. Beziehungsweise teilt sich ein bisschen rein, Altintop und Franschig, die beiden Sechser, beide eben schon auch mit Potenzial. Und bei Altintop sehe ich einfach, dass er im auch gehobenen Fußballalter, 34, wenn ich recht liege, einfach ja, beides kann. Also tiefen Aufbau, Verbindungsspieler sein, Räume schließen, sicherlich nicht immer optimal, also auch nicht fehlerfrei, aber wer ist das schon? Aber trotzdem jemand, der gerade für Darmstadt, wie sie jetzt eben aktuell dastehen, schon sehr wichtig ist und nochmal eine sehr gute Verpflichtung war im Winter, weil er erst im Winter kam. Vielleicht auch ärgert man sich in Darmstadt, dass man ihn erst im Winter geholt hat oder dass eben dieser Wechsel erst im Winter zustande kam. Weil er schon nochmal etwas bringt, was vielleicht der Mannschaft hier und da gefehlt hat. Ja, deshalb würde ich ihn rausstellen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, jetzt zum Beispiel so eine 0-4 Niederlage in Leipzig, kann man gar nicht so viel Kritik üben, weil einfach die Mannschaft das gezeigt hat, sozusagen das Niveau gezeigt hat, was sie eben hat. Dass es dann offensiv vielleicht nicht unbedingt reicht, oder dass man eben dann vielleicht die ein oder andere Chance nicht nutzt, das ist ärgerlich, aber auch nicht unbedingt überraschend. Und gerade eben auch die Personalie Chiplock war eben wieder unglücklich, aber die großen Optionen sind eben nicht vorhanden. Also der Sandro Wagner ist nicht mehr da und Čolak ist jetzt auch keiner, der jetzt Bäume ausreißt. So gesehen, ja, es ist eben Darmstadt und sie spielen jetzt eben nicht über ihrem Niveau, sondern sie spielen eigentlich genau auf ihrem Niveau. Und da ist dann auch vielleicht ein bisschen eine zu hoch ausfallende Niederlage gegen Leipzig jetzt auch keine Überraschung, beziehungsweise auch kein Grund, jetzt in Trauerstimmung zu verfallen bei den Lilien.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC gegen Hoffenheim am Freitagabend 1:3. Die Hoffenheimer, der nächste Gegner der Bayern unter der Woche. Das ist da, denke ich, das interessanteste Spiel. Bayern seinerseits mit einem 6:0-Sieg gegen Augsburg. Revierderby hatten wir auch noch. Schalke gegen Dortmund 1:1. Vielleicht kannst du da gleich noch ein paar Worte dazu verlieren. Konstantin, HSV Köln 2:1, wie besprochen. Freiburg Bremen, auch das interessant, 2:5. Leipzig Darmstadt 4:0. Frankfurt Gladbach 0:0. Ingolstadt Mainz 2:1. Und Leverkusen gegen Wolfsburg 3:3. Konstantin, da sind noch ein paar interessante Ergebnisse dabei. Wirst du vielleicht noch ein paar Worte auch zu anderen Partien verlieren?
Genau, das Revierderby ist natürlich immer interessant, nicht nur was sportliche Aspekte betrifft, sondern auch fußballkulturelle. Und in dem Fall, was die sportlichen Aspekte betrifft, war es nicht unbedingt überraschend, dass Dortmund mit 60% oder fast 60% Ballbesitz auf Schalke spielt. In der aktuellen Situation, es war auch nicht unbedingt überraschend, wie Schalke auf Dortmunds Dreierkette reagiert hat, weil man das auch in vorherigen Spielen schon gesehen hat, wie Schalke sich aktuell verhält mit dem neuen 4-2-3-1, was man jetzt seit der Niederlage in der Bundesliga gegen Gladbach einsetzt. Dortmund war dominant, hat zahlreiche Aufbausituationen gehabt, während Schalke gerade in der ersten Halbzeit eigentlich nahezu keine klare Aufbausituation hatte, also oder zumindest in der ersten halben Stunde habe ich irgendwie keine in Erinnerung, wenn ich auch nochmal durch das Spiel sozusagen der Wiederholung mal geschaut habe. Das war wirklich so, dass viel von Dortmund ausging und Schalke sich versucht hat, irgendwie aus der Pressing-Umklammerung zum Teil zu befreien und das auch nicht unbedingt gelang und die langen Bälle auch nicht, also nicht häufig zumindest ankamen. Dortmund geht dann eigentlich auch folgerichtig in Führung durch einen schönen Angriff, auf den wir nochmal dann gleich zu sprechen kommen. Aber der BVB leistet sich dann eben auch den defensiven Aussetzer, den man in letzter Zeit immer mal drin hat. In dem Fall nach einer Ecke dann zweiter Ball und mehrere Schalker dann im Strafraum Freikehrer macht dann den Ausgleich. Ja, also wie gesagt, Dortmund hätte vielleicht war näher am Sieg eigentlich dran, rein von der Leistung her. Aber das Ergebnis war nicht ganz so überraschend. Also Dortmund eben aktuell, wie gesagt, dann geht man 1:0 in Führung. Das reicht im Moment nicht unbedingt. Gerade in so einem Spiel muss das nicht unbedingt reichen, weil man sich doch immer mal wieder einen Bock leistet. Und da eben auch in dem Spiel dann. Aber offensiv, gerade auch vom Spielaufbau her, funktioniert das eigentlich in den letzten Wochen schon sehr gut, was der BVB zeigt. Aber der Ertrag ist nicht immer da. Oder es gibt eben so Spiele wie jetzt gegen Schalke oder auch wie gegen Hertha, wo es dann trotzdem insgesamt nicht ganz so gut zusammenläuft. Deshalb bleibt es trotz gesteigerter Leistung eine zähe Angelegenheit für den BVB. Also man schließt ein bisschen auf Leipzig auf, könnte sogar Platz 2 erobern und fällt da wieder ein bisschen zurück. Also das ist aktuell so die Story des BVB. So ganz zufrieden wird man wahrscheinlich insgesamt nicht sein. Aber man ist natürlich weiterhin dran an Platz 3, an Platz 2 und 3. Man ist jetzt überholt worden von Hoffenheim. Also es ist irgendwie so eine lauwarme Saison. Deshalb tue ich mich auch schwer mit so einem absoluten Urteil hier an der Stelle, was den BVB betrifft, weil man kann sie nicht in Grund und Boden reden, man kann kein vernichtendes Urteil fällen, auf keinen Fall. Aber wenn man natürlich über die guten Ansätze im Aufbau spricht, dann muss man trotzdem immer so ein Ja-Aber eben einfügen. Und das macht aktuell schwer. Ähnlich im Übrigen bei Schalke auch. Das ist auch eine Ja-Aber-Saison, weil es eigentlich immer mal wieder gute Ansätze gibt, aber dann wieder Rückschläge gibt und beziehungsweise Heidel sich auf seiner Sache nicht ganz so sicher. Ich fand eben den Ansatz mit dem 5-3-2 vor einiger Zeit ganz interessant, weil man da auch gut Goretzka und Hinterhalb eingesetzt hat. Davon ist er dann abgerückt nach den Niederlagen war das zu Hause gegen München? Ich glaube, man hat in München verloren, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und dann hat man noch die Niederlage gegen Gladbach kassiert vor den Europa League-Duellen. Und dann hat sich Weinzierl dafür entschieden, davon wieder abzurücken. Wie gesagt, auch so eine ganz, ganz gute Ansätze hier und da, aber Saison.
Ich dachte schon, du willst jetzt hier unterstellen, dass Heidel die Aufstellung macht und das System festlegt. Du hast einmal Heidel statt Weinzierl gesagt, aber das ist ja. Habe ich mir kurz überlegt, willst du damit sagen, dass Heidel da sogar bei der Aufstellung beim System seine Finger im Spiel hat oder das bestimmt. Nee, Weinzierl ist es natürlich.
Ich bin großer Heidel-Fan, aber
So weit geht es dann doch nicht. ja, bei Schalke, Bundesliga-Debüt von Koke, weil Kolasinac ja wegen muskulärer Probleme nicht konnte. Das eine Geschichte bei Schalke und das erste Bundesliga-Tor von Thilo Kehrer im 12. Spiel. Vielleicht noch ein, zwei Gedanken zu Koke, der ja beim FC Sevilla schon bis zuletzt eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Jetzt bei Schalke noch überhaupt nicht eben wegen der Kreuzbandverletzung. Da haben wir jetzt nochmal so einen Flügelverteidiger mehr, der sowohl in der Vierer- als auch in der Fünferkette die Rolle ausfüllen kann da auf der linken Seite. Aber dann haben sie vielleicht sogar einen zu viel jetzt. Was passiert da mit Kolasinac?
Also Kolasinac ist gesetzt in meinen Augen, weil er zu stark war zuletzt. Deshalb, Kolasinac wird auch wieder links spielen. Und wenn Koke sich da etabliert, dann ist es auch, dann läuft es eher zu Ungunsten womöglich von Kehrer und von Schöpf. Das System, was man vorher hatte mit den Flügelverteidigern, mit der Dreierkette und den offensiveren Außenverteidigern, das kam Schöpf schon etwas entgegen, weil er da auch viele so Außenbahnläufe machen konnte, fernab des Balls, wo er dann in den Strafraum vorgerückt ist, wo er seine offensive Qualität einsetzen konnte. Bei so einem 4-2-3-1 ist man als Rechtsverteidiger schon auch noch mehr an der Kette gefragt. Und da sind die Vorstöße teilweise etwas simpler und nicht ganz so strafraumorientiert. Deshalb weiß ich nicht, wie da seine Zukunft aussieht. Oder muss ich eben dann mit Caligiuri und Choupo-Moting um die offensiven Flügelpositionen streiten. Das ist dann vielleicht eher eine Option für ihn. Längerfristig, wie gesagt. Aber wie ich schon angedeutet hatte, Weitzierl könnte sich vielleicht auch in 3-4 Spieltagen wieder was anderes überlegen. Da wurde jetzt so viel geswitcht in dieser Saison schon. Da möchte ich jetzt nicht sagen, dass es was jetzt da ist nichts in Stein gemeißelt, zumindest was bei Schalke das Taktische betrifft.
Dann sind wir beim Unsung Hero des Spieltags angelangt. Und du hast ja vorher schon mal so ein bisschen angekündigt, dass du den in einer Partie gesehen hast, die wir noch nicht besprochen haben.
Thomas Delaney vom SV Werder Bremen. Ich glaube, ich brauche nichts weiter zu sagen.
Ja, aber da ein paar Wochen her ist es, als er sein Debüt gegeben hat. Und damals habe ich auch schon gesagt, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt ist natürlich sehr plakativ. Ja. Seine Leistung mit dem Dreierpack beim 5-2-Sieg von Werder Bremen in Freiburg. Klar kann man jetzt sagen, er macht Tore, aber er macht mehr als Tore, Konstantin, oder?
Wir hatten ja in der Winterpause oder zum Ende des Wintertransferfensters über die Personalie gesprochen. Da hatte ich ja gesagt, dass er Stabilität auf die 6 bringen kann. Ich war mir damals nicht sicher, wie offensiv stark er sein wird im Werder Bremen-System. Sicherlich bringt er eine gewisse Offensivstärke mit, aber ich war mir gerade zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob das unbedingt gefragt wird dann von ihm. Oder ob er eher ausschließlich für die Stabilisierung der Doppel-6 da ist. Wie sich herausstellt, macht er mittlerweile alles bei Werder Bremen. Gefühlt alles. Und das ist keine Übertreibung.
Ich würde aus den Partien, die ich gesehen habe, Papadopoulos als Unsung Hero nominieren. Für seine Defensivarbeit, die ja bekanntlich sehr robust vonstatten geht. Aber eben auch für seine Fähigkeit, dann vielleicht auch in den nächsten Wochen in den engen Spielen mal einen über die Linie zu ochsen per Kopf. 6 von 7 Bundesliga-Toren mit dem Kopf erzielt. 2 gute Kopfballchancen gegen den ersten FC Köln und klar, hinten mehr als souverän. Hart. Guter Transfer. Nochmal. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Da nehme ich das Zuspiel von Dembélé auf Kagawa, der dann wiederum auf Aubameyang abgelegt hat zum 1-0 von Dortmund. Aber gerade das Zuspiel von Dembélé auf Kagawa, der Ball durchgesteckt hinter die Verteidigung, das war einer der Zungenschnalzer dieses Spieltags, in meinen Augen.
Wieder mal ein Zeichen dafür, dass die Vorarbeit oft wichtiger ist als die Vorarbeit.
Ja, wobei in dem Fall war das trotzdem dann schon eine Aktion im letzten Drittel. Also dann müsste man eher über die Pässe im Mittelfeld vorher sprechen. Weil ich glaube, wenn wir über Vorarbeit sprechen, dann meinen wir zum Beispiel, das ist ja das typische Argument für Toni Kroos, dann meint man wahrscheinlich eher so einen einleitenden Ball, der dann wiederum eine Offensivaktion im letzten Drittel dann einleitet. Die Aktion selber, also dieser durchgesteckte tödliche Pass, das war eigentlich schon wie ein Assist. Kagawa legt ihn nochmal quer, um auf Nummer sicher zu gehen, weil womöglich Fährmann mit seinen 1000 Armen den Ball pariert hätte.
Ja, wobei also deshalb, in der Statistik taucht es halt nicht auf als
natürlich,
Vorarbeit
klar,
von
aber Dembélé,
deswegen meinte ich.
Wenn wir über Vorvorlage reden, dann meinen wir doch mehr eher, sagen wir mal, einen Pass von Gündogan, der dann sozusagen, oder einen Pass von Kroos, von diesen Spielern, die dann sozusagen den Angriff einleiten, aber auch nicht auftauchen, aber das eben mehr aus dem Sechserraum heraus tun, mehr von der Mittellinie aus oder wie gesagt, hier in dem Fall war das eigentlich schon der tödliche Pass. Klar, er taucht da nicht in der Statistik auf, weil Kagawa sich überlegt, auf Nummer sicher zu gehen und Aubameyang, der sowieso mit One Touch die Bälle verwandelt. Außer in der Phase, wo es nicht für ihn lief, da hat er dann die alle drüber gehauen oder vorbeigeschossen, über den Ball getreten, alles dabei gewesen. Aber aktuell ja wieder dabei ist, dann immer diese Bälle auch einzuschieben.
Mein Zungenschneider des Spieltags ist der Torjubel von Luis Holpi.
Also,
kannst du nicht lernen.
Aubameyang.
Nee, ja genau. Nein, das passt, machen wir nicht nochmal auf. Nee, das lassen wir. Wer nicht gesehen hat, den Torjubel kurz in 2 Sekunden GIF zusammengefasst bei @Sportkultur auf Twitter, bei Klaas Rehse. Also der Gesichtsausdruck ist einfach cool. Deswegen nehme ich das jetzt mal als Zungenschnalzer. Und dann haben wir noch den Kopfschütter des Spieltags, Konstantin.
Da war hatte ich nichts ganz Auffälliges gefunden. Deswegen entscheide ich mich, weil ich das Spiel auch gesehen habe, für Akro-Shiplock.
Für die, die es nicht gesehen haben, muss das, glaube ich, nochmal kurz.
Naja, also sagen wir mal so, die Leistung an dem Samstagnachmittag war ein Gesamtkunstwerk, was wirklich mehr Aufmerksamkeit verlangt. Denn Shiplock hat offensiv sehr, sehr wenig zustande gebracht. Hat aber über das Spiel verteilt dann doch angefangen, immer mal ein bisschen zu spät zu kommen, Gegner umzutreten, ist nicht vom Platz geflogen, im Gegensatz zu seinem Mitspieler Sirigu. Obwohl, ich glaube, der Kommentator bei Sky schon gesagt hat, also wenn Shiplock nicht bald ausgewechselt wird, dann fliegt er vom Platz, das war so in der 60. Dann hat er noch 3 Fouls begangen, ist trotzdem nicht vom Platz geflogen. Aber es war einfach, wie gesagt, ein Gesamtkunstwerk und ohne jetzt ganz böse sein zu wollen, aber das war bisschen Auftritt, vielleicht ist Akro-Shiplock das Falsche, aber es war so ein bisschen Holzfuß-Shiplock, weil offensiv ging nichts und dann rennt er noch ein bisschen übermotiviert in die Gegenspieler rein. Ja, insgesamt eher ein gebrauchter Samstagnachmittag dann für den Darmstädter Stürmer, wenn dann gar nichts zusammengeht. Aber wie gesagt, er ist wenigstens nicht vom Platz geflogen. Ist ja, man muss ja mal positiv sehen. Wenigstens was.
Wenigstens etwas. Ja. Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Folgt ihm auf Twitter unter @cc_Eckner. Danke dir, Konstantin.
Danke dir.
Und folgt auch dem Vorcheck auf Twitter @check_pod. Nochmal, englische Woche handeln wir dann auch Anfang nächster Woche möglicherweise mit ab, wenn sich irgendwas brutal tut, an der Tabellenspitze zum Beispiel, wenn die Bayern auf einmal gestürzt werden in diesen 2 Partien oder ja, wenn einer dann vom Relegationsplatz auf einmal runterrutscht auf den Abstiegsplatz. Ihr wisst, wenn ihr diesen Vorcheck gehört habt und wenn ihr die Tabelle einigermaßen im Kopf habt, dass das nicht passieren wird, aber wir werden da natürlich auch, denke ich, auch ein bisschen über ja, das Spiel am Samstagabend sprechen, das da heißt Bayern München gegen Borussia Dortmund. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.